Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt keine Ehrfurcht vor den Eltern und liebt nur noch den Luxus. Klingt wie eine Schlagzeile heute aus der Zeitung, sind aber Worte, die vor 2000 Jahren Sokrates zugeschrieben werden. Oder auch, wenn man weiter in die Geschichte schaut, findet man eine Keilschrift aus dem alten Babylon. Dort heißt es, die Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul, sie wird niemals so sein wie die Jugend früher. Und wenn ihr so in die Geschichten schaut, werdet ihr tatsächlich, also es ist richtig witzig, über alle Jahrtausende, Jahrhunderte hinweg solche Zitate finden, wo sich die alte Generation über die junge Generation beschwert und sagt, früher war es besser, die Jugend von heute, die taugt einfach nichts mehr. Wohl wissend, dass viele von uns, die jetzt erwachsen oder älter sind, ja selbst irgendwann Jugendliche waren und die heute die Jugend sind, dauert nicht mehr lang, dann seid ihr auch nicht mehr die Jugend, sondern auch die Erwachsenen. Es geht also immer so weiter. Einerseits lassen mich diese Zitate schmunzeln und andererseits entdecke ich auch, ja, manchmal geht es mir auch selber so. Ich gucke solche Instagram-Feeds an und ich denke mir, was ein Mist. Was Leute manchmal sagen und denken und wie die junge Generation manchmal handelt. Irgendwie merke ich, manchmal bin ich auch nicht mehr so nah dran, wie ich dachte, das mal zu sein. Und ich frage mich dann, wie ist das denn passiert? Haben wir uns so wirklich so weit voneinander entfernt? Als wir hier heute Morgen miteinander eine Kindersegnung gefeiert haben, da haben wir ein junges Leben Gott anvertraut. Und wir haben Rebecca unter die Führung von Gott gestellt, unter ihren Schutz. Das war so ein Moment voll Hoffnung und voll Glanz. Und ich weiß aber, im Alltag des Lebens mit Kindern, da kann dieser Glanz auch mal ganz schön schnell verblassen. Wie viel von Gottes Segen erleben die Eltern, wenn die Nächte kurz sind, die Wäscheberge immer größer werden und die Nerven blank liegen? Und mein Wunsch ist es, dass wir heute nicht nur dieses Ritual gefeiert haben und nach Hause gehen und sagen, ja, war eine schöne Kindersegnung, ein schöner Gottesdienst. Ich wünsche mir, dass aus den Segensgebeten heute im Gottesdienst wirklich eine Kraft für unseren Alltag wird, die wir mitnehmen. Und dass unser Glaube dann eben nicht nur sonntags gelebt wird und im gemeinsamen Singen und in der Begegnung stark ist, sondern auch da im Alltag am Küchentisch. Wie kann das aussehen? Ich habe mal in der Bibel geschaut, was für Texte es eigentlich gibt zwischen den Generationen von Jung und Alt und im Miteinander. Und ich bin auf Psalm 128 gestoßen. Und in einer meiner Bibelausgaben war der überschrieben mit Gottes Segen für die Familie. Und wenn man jetzt denkt, okay, aber was ist eigentlich mit mir, wenn ich keine Familie habe? Ich glaube, dass wir alle was aus diesem Psalm mitnehmen können. Der ist für die damalige Zeit üblich, für Pilger geschrieben, jüdische Männer. Und die denken dann eben an ihren Haushalt. Aber ich glaube, egal welchen Familienstand wir haben, wir können was von lernen. Dieser Psalm 128 wird mit folgenden Worten eingeleitet. Ich lese ihn euch mal vor. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer auf den von Gott gezeigten Wegen geht. So wirst du genießen dürfen, was du mit eigenen Händen erarbeitet hast. Zu beglückwünschen bist du, gut steht es um dich. Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock, dort im Schutz deines Hauses. Deine Kinder sind wie junge Ölbaumtriebe, wenn sie um deinen Tisch versammelt sitzen. Ja, so wird der Mensch gesegnet, der dem Herrn in Ehrfurcht begegnet. Es segnet dich der Herr vom Berg Zion aus. Mögest du sehen, wie gut es Jerusalem geht, alle Tage deines Lebens. Mögest du so lange leben, dass du noch die Kinder deiner Kinder sehen kannst. Friede komme über Israel. Um diesen Psalm zu verstehen, müssen wir schauen, was ganz am Anfang steht. Es heißt ja, es ist ein sogenannter Wallfahrtspsalm. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, die Juden, also die jüdischen Männer, so wie das damals war, die mussten damals nach Jerusalem gehen. Wisst ihr, wie oft im Jahr das eigentlich geschehen musste, so laut Torah, laut dem Gesetz? Dreimal, genau. Ursprünglich dreimal. Die meisten Leute oder Männer sind, weil die Entfernung sehr groß war, oft nur einmal im Jahr hingepilgert, aber das war so das Mindeste. Die sind zum Tempel gegangen, um dort an dem heiligsten Ort der Erde Gott nahe zu sein. Und das Interessante ist, dass sie unterwegs sind zu diesem heiligen Ort, aber wovon singen sie? Ja, von ihrem Zuhause, von ihrem Acker, von ihrer Frau, von den Kindern am Essenstisch. Und darin steckt, glaube ich, schon so eine erste Botschaft, dass der Segen, von dem dieser Psalm spricht, nicht was ist, was jenseits von dem Alltag ist. Es ist keine Flucht, sondern eine Neuausrichtung. Der Psalm sagt, der Segen, den du hier oben im Tempel suchst, das ist der Segen, mit dem Gott auch am Küchentisch wirken will. Lasst uns die Abschnitte mal so Schritt für Schritt anschauen. Es heißt ja am Anfang, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer auf den von Gott gezeigten Wegen geht. In manchen alten Übersetzungen heißt es, wer Furcht vor dem Herrn hat. Das ist natürlich nichts, wovon man Angst haben muss, sondern es geht eigentlich um Ehrfurcht, um ein respektvolles vor Gott treten, eben nicht nur auf dem Weg zum Tempel, sondern im ganzen Leben zu ihm zu gehen, ihn ernst zu nehmen, seine Wege zu suchen. Und dann geht der Psalm direkt weiter zu dem, was wir manchmal so als profan abtun, nämlich zur Arbeit. So wirst du genießen dürfen, was du mit deinen eigenen Händen erarbeitet hast. Zu beglückwünschen bist du, gut steht es um dich. Ich glaube, wir vergessen manchmal, weil wir heute in so einer anderen Zeit leben, wie schnell in der Antike damals von einer Nacht, von einem Tag auf den anderen, in einer Nacht, die ganze Ernte zerstört sein könnte. Durch Dürre, durch Heuschrecken, durch Kriege. Das, wofür du monatelang gearbeitet hast, das konnte von einem auf den anderen Tag weg sein. Und deshalb erkannte man, es ist nicht selbstverständlich, wenn man jeden Tag das genießen kann, die Frucht seiner Hände, die Arbeit seiner Hände, sondern es ist eben ein Geschenk. Gott möchte, weil er unsere menschliche Anstrengung ehrt, dass unser Tun auch fruchtbar ist. Und dann geht der Weg weiter von diesem Blick auf die Arbeit hinein ins Haus, an den Tisch. Das sind so die Bilder, die damals jeder verstand. Die Frau wird als fruchtbarer Weinstock beschrieben, ein Symbol für Freude, für Festlichkeit. Und die Kinder dann als junge Ölbaumtriebe, die um den Tisch versammelt sind. So ein Ölbaum, der wächst ja ziemlich langsam, kann ja auch viele, viele hunderte Jahre alt werden. Aber wenn so ein alter Ölbaum irgendwann treibt, dann wachsen rund um den Stamm eben so kleine junge Schößlinge. Und das ist so dieses Bild, was der Psalmist aufgreift, weil das die Menschen, die damals unterwegs waren, kannten. Kinder sind keine Last, sondern voller Lebenskraft und Hoffnung und ja, die Gottes Versprechen, dass das Leben weitergeht, tragen. Gottes Segen ist da, wo Kinder, wo Familie, wo der Alltag irgendwie ist. Und dann geht dieser Psalm aber noch weiter, weil er eben nicht bei einem Familienidyll hängen bleibt, sondern er weitet den Blick. Vers 5, es segne dich der Herr vom Berg Zion aus. Mögest du sehen, wie gut es Jerusalem geht, alle Tage deines Lebens. Mögest du so lange leben, dass noch die Kinder deiner Kinder, dass du noch die Kinder deiner Kinder sehen kannst. Friede komme über Israel. Da wird eine Brücke zu heute geschlagen. Wir sind zwar keine jüdischen Pilger auf dem Weg heute nach Jerusalem, aber wir sind auch eine Gemeinschaft, die denselben Gott anbetet, die damals die Menschen angebetet haben. Der Segen fließt von Gottes Gegenwart, symbolisiert von Zion, also in Jerusalem, der Berg, wo der Tempel steht, von seinem Lebenshaus in das Leben der Menschen hinein. Und Gott denkt da sogar in Generationen. Es heißt ja am Ende des Psalms, dass man die Kinder deiner Kinder, dass du die sehen mögest, also diese Segenskette, die mögen nicht abreißen. Wenn wir das so zusammenfassen in ein, zwei Sätze, es geht in dem Psalm darum, Gott will dein ganzes Leben durchdringen, dein privates Glück soll sich in deinem Umfeld auswirken, alles beginnt damit, auf seinen Wegen zu gehen und ihn an deinem Tisch willkommen zu heißen. Aber wie leben wir das bei uns heute? Im Alltag, zu Hause, am Mittagstisch, wenn wir zusammen essen. Ich glaube, Segen ist mehr als ein theoretisches Konzept. Da gibt es einen im Himmel und der beschenkt ist und dann ist gut. Ich glaube, der Psalm lädt uns ein, Segen auch ganz konkret praktisch zu erleben. In unserem Leben Hände und Füße zu bekommen. Vielleicht denkst du dir, wenn ich diesen Psalm lese und ich bin alleinstehend, wo ist eigentlich mein Platz in dem Text? Aber wenn du hinschaust, genau, dann merkst du am Anfang, Der Psalm beginnt nicht mit einer Familie, sondern mit einer einzelnen Person, einem Individuum, einer Person, die Gott vertraut. Und auch wenn dein Ort, dein Haus vielleicht kein Ort mit Kindergeschrei ist, ist er doch ein Ort, an dem Gott wirkt und Frucht bringen will. Und dann wird durch diesen Bezug auf Familie auch deutlich, es gibt niemand, der ganz alleine seinen Glauben lebt. Also selbst wenn du alleine wohnst, weil du alleine bist, weil du Single bist, dann heißt das nicht, dass du deinen Alltag alleine lebst. Du lebst mit anderen Menschen zusammen, du teilst irgendwie dein Leben, du bist verknüpft im Netz mit anderen. Und darum geht es. Wenn du selbst kleine Kinder hast, dann geht es dir vielleicht so, dass die Familie oder dass der Alltag in der Familie manchmal mehr Kampf ist als Segen. Und ich glaube, dieser Psalm möchte auch da unseren Blick heilen. Er lädt uns ja ein, den Ertrag unserer Arbeit nicht nur zu verwalten, sondern zu genießen. Wir sind ja nicht erst gesegnet, wenn alles perfekt läuft, sondern Segen bedeutet, Gott inmitten der Herausforderungen des Alltags zu finden. Wenn du also die Woche arbeitest, egal ob zu Hause oder im Büro oder wo auch immer, dann nimm dir doch am Abend mal ein paar Minuten Zeit und stell dir diese Frage ganz bewusst, wo sind Dinge gut gelaufen? Wo habe ich Frucht erlebt? Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um bewusst eine Sache zu schmecken, wo Gott dich beschenkt hat. Und wenn du vielleicht selbst noch Kind bist, mit deinen Eltern zu Hause wohnst, dann frag dich vielleicht, auf welche Art und Weise kann die Schönheit der Sprösslinge sozusagen bei uns in der Familie leuchten. Vielleicht durch ein echtes Dankeschön, vielleicht indem du einen ersten Schritt machst, wenn es Streit gab zur Versöhnung. Ich glaube, die Kinder sind so wichtig, weil sie uns zeigen, dass Gott eine Zukunft hat mit uns und dass diese Zukunft schon heute am Tisch sitzt. Und diejenigen, die schon vielleicht Großeltern sind, die tatsächlich diese Segenshoffnung schon erleben, Kinder der Kinder zu sehen, ich glaube, die sind so wichtig, weil sie eben in diesem Miteinander Mut machen zu wissen, es geht weiter, auch wenn es mal schwierig ist. Wenn wir einem jungen Menschen sagen, ich glaube an das, was Gott an dich und dein Leben hineingelegt hat, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die die jungen Menschen brauchen, dass sie sehen, es geht weiter, auch wenn es mal schwierig ist. Also egal, ob jung oder alt, ob alleinstehend oder gemeinsam, am Ende sind wir alle Teil von einem Netz, von einer Gemeinschaft, von einem Dorf, von einem Miteinander. Und wo wir miteinander unterwegs sind, ich glaube, da kann Gottes Segen auch ganz konkret spürbar werden, wenn wir einander begegnen. Wenn wir das ernst nehmen, wenn nicht die Alten über die Jungen oder die Jungen über den Alten schimpfen, sondern wenn wir anfangen, uns gegenseitig als Gottes Geschenke zu sehen, ich glaube, dann wächst was miteinander. Stell dir eine Gemeinde vor, wo die Familie Schneider erlebt, hey, wir sind Teil einer Gemeinschaft. Wenn ihr sie vielleicht noch gar nicht kennt, dann sprecht sie doch nachher mal im Foyer an. Ladet sie ein, lernt sie kennen. Weil natürlich ist nur da Gemeinschaft da und miteinander, wo wir auch den Mut haben, uns zu begegnen. Ich finde es spannend, dass diese letzten Worte des Psalms nochmal so ein umfassendes Bild malen. Die letzten Worte sind ja, Friede komme über Israel. Und was hier natürlich erstmal national gesprochen ist für die Zeit und der Situation, ich glaube, das dürfen wir auf Gemeinde ausdehnen. Friede komme über die FEG Bad Schönborn. Gottes Shalom, Gottes Frieden ist nicht nur ein bloßes Schweigen von Konflikt oder von Waffen. Es ist ein Leben, wo alles einen guten Platz findet. Die Arbeit, die Familie, die Gemeinde, wo man einen guten Rhythmus findet. Und ich glaube, darum geht es in Gemeinde. Wenn wir heute mit den Klagen von Sokrates oder in Babylon, aus Babylon begonnen haben, wo sich die eine Generation über die ältere Generation, über die jüngere beschwert, dann setzt uns der Psalm 128 ein anderes Bild entgegen. Psalm 128 und die Geschichte davon ist, dass Gottes Segen unseren Alltag, unsere Küchentische in heilige Orte verwandelt. Die Beziehung und das Miteinander machen uns reich. Keiner muss allein durchs Leben gehen. Wir sind eine Gemeinschaft, die in aller Unvollkommenheit ein Miteinander erlebt und darin etwas von Gottes Frieden schmecken will. Und ich hoffe, du bist dabei. Amen.